Die Liebe Gottes ist unbegrenzt. Die hört nimmer auf. War, bevor das Universum, Kosmos und die Welt geschaffen wurde, bevor die Menschen geschaffen wurden, war die Liebe Gottes da. Gott hat aus Liebe das Universum geschaffen. Aus Liebe hat er uns Menschen gemacht. Aus Liebe hat er seinen Sohn gesandt. Aus Liebe hat er alles Gute und Wunderbare vollbracht. Preis dem Herrn. Wir sind Gott dankbar für die Liebe Gottes. Wir wollen noch miteinander ein paar Gedanken, ein paar Termine austauschen. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, in der Gegenwart Gottes ist Heilung. In der Gegenwart Gottes ist Heilung. Dann am Freitag wird das Thema sein, vergiss das Negative, beerdige das. Und die Araber sagen, wenn du den Hund begräbst, begrab ihn mit dem Schwanz. Dass nicht das irgendwann rausholst und dann der irgendwo mal dann wieder auftaucht oder wieder rausholen kannst. Vergiss das Negative. Schau nicht nach rückwärts, schau nicht nach links und schau nicht nach rechts, schau nach vorne. Das ist, was uns in dieser Zeit hilft, in der wir leben. Dann am Samstag wird das Thema sein, lebe ein siegreiches Leben. Und dann habe ich kommenden Sonntag ein gutes Thema, weil ja, dann hören die ganzen toten Sonntage, Totentage, Trauertage auf. Und hier im November ist ja dann so dunkler Monat, so trüber Monat, wie auch immer. Da hören diese Tage auf und ich habe eine gute Botschaft, der Tod ist entgiftet. Der Tod hat keine Macht. Und für mich ist der Tod etwas Göttliches. Das ist, als ob ich gehe nur rüber von einem Raum in das andere, von einer Phase in das andere, von einer Welt in die andere Welt, so wie Kindheit zurücklasse, wie die Jugend zurücklasse, wie das Alter zurücklasse, wie die Krankheit zurücklasse. Ich lasse alles zurück und ich gehe in die andere Phase ein. So. Mein Thema heute ist, Gott kreuzt deinen Weg. Gott kreuzt deinen Weg und Gott kreuzt immer wieder unsere Wege durch Schicksalsschläge, durch Unfälle, durch Krankheit, durch Tod, durch gute Ereignisse, positive Ereignisse. Aber das ist ein wenig. Da denken wir gar nicht mehr an Gott. Da denken wir, das habe ich gemacht. Das ist meine Leistung. Weißt, Gott kreuzt unsere Wege. So viel. Vielleicht hat heute dich auch irgendjemand gekreuzt, die Vorfahrt genommen beim Herfahren. Oder kann es auch sein, das ist auch eine Kreuzung, wo dir jemand die Vorfahrt nimmt, die übervorteilt, dich benachteiligt. So, Gott kreuzt unsere Wege ständig. Er ist es dabei. Er hat seine Finger mit im Spiel. Er schiebt diese Schachfiguren hin und her. So, da bleibt einem nichts erspart. Du bleibst nicht, wie du bist. Du wirst ständig verändert. Du veränderst dich, musst dich verändern. Dir bleibt nichts anderes übrig. Und das Leben ist voller Veränderung. Wir schreiben heute 2017 nach Christus, noch ein paar Tage. Und das ist wieder vorbei. Dann schreiben wir 2018 nach Christus. Also, wenn Jesus irgendwo in die Quere kommt, wenn er uns begegnet, wenn irgendetwas passiert durch das Einwirken Gottes, hat sich auch die Zeit verändert. Verändert sich eine neue Zeitrechnung für uns als Menschen. Jesus kreuzt die Wege der Menschen und hat meine Wege gekreuzt, er kreuzt Wege der anderen Leute. Alle müssen die saure Pille oder die bittere Pille schlucken, dem bleibt niemand was erspart. Er kreuzt die Wege. Ich denke nur den Herrn Jesus. Da geht ein Trauerzug und uns ist mal passiert in Israel. Da kamen wir in ein Drusendorf und da ist ein Trauerzug. Und wir mussten Stopp machen, halten. So, Jesus musste auch bei diesem Trauerzug anhalten, bis die Leute vorbei waren. Und dann sieht er, wie die Mutter plärrt und sagt, mein Junge, mein Junge, mein Junge, meine Hoffnung, mein Sonnenschein. Verstehst du? Und dann bleibt er stehen und sagt, Frau, warum weinst du? Und dann weckt er diesen Jungen auf. Und der Herr Jesus auch das Töchterlein des Jairus aufgeweckt oder diesen stinkenden alten Lazarus. Jesus hat die Macht und Gott unterbricht das Programm. Das ist, Gott kreuzt unsere Wege. Gott unterbricht uns das Programm, unser Lebenslauf. Und plötzlich läuft alles in ganz andere Richtung. Ganz anders in ganz Richtung. So, Gott überrascht uns und schickt uns jemand vorbei. Wir denken, das hat der Teufel geschickt. Der Teufel kann uns keine Leute schicken. Alles, was in unserem Leben passiert, ist von Gott geplant, von Gott gewollt. Jemand hat einmal ein Lied gesungen, der Vater, mein Vater hat es geplant, der himmlische Vater plant, der Mensch denkt und Gott lenkt. So, Gott hat die Kontrolle über unser Leben. Ich habe eine kleine Geschichte zuerst einmal als Einstieg, ist die Geschichte von Philippus in Apostelgeschichte 8. Dieser Philippus, der hat eine wunderbare gesegnete Zeit, Erweckung in Samarien, da ist was los. Leute bekehren sich, sogar der Simon, der Zauberer, bekehrt sich. Und da passiert so viel Zeichen und Wunder. Menschen werden geheilt durch die Gnade Gottes. Und plötzlich mitten aus der gesegneten Zeit, aus dieser Erweckung, ruft der Heilige Geist in Philippus heraus. Philippus, ich habe für dich Arbeit. Ja, Herr, ich bin bereit. Aber Arbeit wohin? Geh auf die Straße nach Gaza, diese einsame Straße. Dort habe ich was für dich zu tun. So ist es, wenn Gott einen den Weg kreuzt. Plötzlich wirst du aus deinem Beruf rausgeholt, aus deiner Situation rausgeholt, aus deinem Umfeld rausgeholt und geh nach Gaza, in diese Stadt. Ja, aber Herr, da geht kaum einer vorbei. Höchstens ab und zu mal eine Militärparade oder Militärarmee, die vorbeigeht. Aber Philipp, es geht, gehorcht. Und zwar, er stand sofort auf und er ging nach Gaza, auf diese einsame Straße. Und was passiert? Da kommt so eine Kolonne. Und da sitzt in einem Prunkwagen der Finanzminister von Äthiopien. Und dann hält er sich auch so an diesem Wagen. Das ist ja üblich, damit man nicht überfallen wird unterwegs und so weiter. Er hält sich auch an dieser Kolonne, an dieser Karawane. Und dann hörte, wie dann liest den Propheten Jesaja. Verstehen Sie auch, was Sie lesen? Fragte dann. Und so, und du kennst ja diese Geschichte, was dann passiert. Dann setzt sich der Philippus hinzu und erklärt ihm das, den Weg des Evangeliums. Und der Mann bekehrt sich, lässt sich taufen und die Geschichte geht weiter. Aber stell dir mal vor, er wäre eine Stunde später gekommen oder einen Tag später gesagt, ja Herr, ich kann auch morgen kommen, ich muss nicht gleich heute laufen. Verstehst du? Du siehst, wenn Gott uns den Weg kreuzt, wir sofort reagieren. Sofort einfach Stopp machen und weitergehen. Philippus lässt alles liegen stehen und geht auf diese einsame Straße. Einsame Straßen sind gefährlich. Verstehst du? Ja Herr, was erwartest du von mir? Gott sagt, steh auf und geh. Gott kreuzt unseren Weg. Auch heute Morgen, ich weiß es nicht, wie es bei dir geht, aber jetzt ist die richtige Zeit. Wenn es eine richtige Zeit ist, wenn es eine gute Zeit war, dann ist es heute. Und es wird keine bessere Zeit kommen als heute. Heute ist dieser Tag. Sonst verpasst du den Wagen, diese Kolonne, diese Karawane. Und dann hätte Philippus das Eigentliche verpasst. Was glaubst du, was da passiert wäre, wenn er das verpasst hätte? Da wäre Äthiopien nie zum Glauben gekommen. Und Äthiopien wäre eine heidnische Nation geblieben. Und so ist Äthiopien von Gott heimgesucht worden. Und hat Erweckung erlebt. Dieser kam nach Hause. Ich habe Gott erlebt in Jerusalem. Was glaubt ihr? Für wahr, er trug unsere Krankheit und so weiter. Er ist Jesus begegnet. Durch den Philippus, weil er gehorchte. Begegnungen sind heilige Augenblicke. Und wir sollten auf die Begegnungen achten. Es gibt keine Zufälle. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube nicht an Schicksal. Das glaube ich auch nicht. Sowas gibt es nicht. Schicksal und Zufall ist für mich ein Pseudonym, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben will. Dann macht er einfach Zufall. Oder Schicksal. Wie wir sagen. So, wir versuchen den Menschen so zu erklären. Aber nein, Gott hat seine Finger mit im Spiel. Denk an die Begegnung von Moses. Da hütet er doch nach 40 Jahren die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro. Da guckte der Busch, der brennt und brennt und brennt. Also, solche Phänomene gibt es ja immer wieder in der Wüste mal, dass sich die Bäume oder Pflanzen sich von selbst entzünden durch die Hitze, durch irgendwas auch immer. Aber dieser Busch verbrennt nicht. Das Feuer hört nicht auf. Und dann denkt er sich, lasst mich gehen und sehen, was da passiert. Was ist die Geschichte? Das Leben ist voller Begegnung. Nicht nur für Moses, nicht nur für den Philippus, sondern für dich und mich. Weißt du, zuerst mal die Begegnung mit mir selbst. Plötzlich irgendwo wachst du auf, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Du hast geträumt, stehst im Bett durch einen Schock. Ich werde nie vergessen, bei uns in Stuttgart war mal ein Erdbeben. Ich habe noch nie Erdbeben oder solches erlebt, aber zuerst einmal, da bebt die Erde, da wackelt alles. Ich dachte, ein Düsenjäger wäre. Morgen sind alle Herrgotts früh vorbeigeflogen. Ich stehe im Zimmer und weiß nicht, was passiert ist. Warum hat es gedonnert? Und so ähnlich passiert es. Was ist da los? Was ist da los? Begegnung mit sich selbst. Was ist mit mir los? Warum spinne ich? Warum bin ich so verrückt? Warum drehe ich durch? Das Leben ist voller Begegnung mit der Familie, mit den Partnern, Partnerinnen, Freundinnen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen. Vielleicht nach jahrelang triffst du jemanden wieder auf der Straße. Begegnung. Und das sind keine Zufälle, das sind Führungen und Fügungen vom allmächtigen Gott. Oder eine Begegnung mit dem Nächsten. Ich habe mal einen kleinen Kratzer in meinem Auto bekommen, da fährt jemand aus der Garage raus und rempelt mich an. Und das war eine Begegnung. Plötzlich haben wir diskutiert und angefangen zu sprechen, was da los ist. Also, der konnte gar nicht so schnell bremsen, wieder rausgekommen ist aus der Garage. Und wir haben angefangen zu reden. Und am Schluss kamen wir sogar auf den lieben Gott zu sprechen. Verstehst? Es gibt Möglichkeiten. Oft lässt Gott uns anrempeln. Von irgendjemand so an der Kasse, beim Anstehen und so weiter. Begegnungen. Begegnungen sind im Leben sehr wichtig. Und wenn du eine Begegnung von Gott, geplante Begegnung verpasst, verpasst du den Rest deines Lebens. Dein Leben könnte ganz anders verlaufen. Jede Begegnung ist eine Bereicherung. Und jede verpasste Begegnung ist eine Verarmung des Lebens. Denk drüber nach. Man begegnet einem anderen Geschöpf. Menschen einer anderen Art, einer anderen Entwicklung, wenn jetzt verschiedene Kulturen zu uns herkommen und uns aufsuchen, ja, all das sind Begegnungen, eine ganz andere Welt. Und wie reagieren wir? Weg mit euch, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Oder was ist los, was können wir da machen, lernen und dergleichen? Jede Begegnung nimmt dir die Einsamkeit. So viele Menschen jammern und klagen, ich bin so einsam, ich habe keinen Menschen. Ja, doch geh doch mal irgendwo in der Kneipe, geh doch irgendwo in der Disco, geh einmal in die Kirche, geh mal in die Gemeinde, geh doch irgendwo hin, dann hast du Menschen um dich. Also ich leide nicht unter Einsamkeit. Da muss ich nur an den Hörer greifen und kann anrufen und sagen, hallo, wie geht's dir? Und dann jammert mir die Person vor und dann darf ich auch nachher noch jammern. So, die jammern beide zusammen. Weißt du, Einsamkeit ist ein Fluch, glaub mir, ein Fluch, weil wir nicht unsere Initiative ergreifen. Wir sollten ans Telefon gehen, wir sollten ins Wasser springen, wir sollten die Leute ansprechen, hallo, wie geht's Ihnen? Ja, ich kenne die Leute doch nicht, die sind mir fremd. Auch du selber bist dir fremd, wenn du in Wirklichkeit genau die hinnimmst und betrachtest. Aber jede Begegnung ist wichtig. Und die wichtigste Begegnung ist die Begegnung mit Gott. Und auf die möchte ich heute ein bisschen zurückkommen. Nichts ist wichtiger als diese Begegnung, die Begegnung mit Gott. Und dass er meinen Weg kreuzt. Die Zulassung Gottes, das sind seine Begegnungen, wo er zeigt sie uns nicht. Gott ist ein verborgener Gott. Du wirst Gott nicht sehen. Und ich auch nicht. Niemand von uns wird Gott sehen. Er ist in der anderen Welt, über Wolken weiter. Aber du siehst diese Fügungen. Dein Wille geschieht. Und du solltest den Willen geschehen lassen. Sagen, ja, Herr, jawohl. Viele Menschen, die wollen den Planeten retten und so weiter. Aber die sollen zuerst mal selber gesund werden. Und selber gerettet werden. Und selber Gott begegnen. Dann können sie auch mit dem Planeten sich ein bisschen beschäftigen. Wir können Gott erst dienen, wenn wir Gott begegnet sind. Solange wir Gott nicht begegnet sind, drehen wir uns um uns herum, schmoren im eigenen Saft, passiert nichts, weil wir ihn nicht verstanden haben. Und weil ich Gott nicht verstehe, verstehe ich mich selbst nicht. Und in dem Maße, wie ich Gott verstehe, den anderen, und eigentlich der andere ist mir so ein Spiegelbild, der Nächste. Also über den Nächsten kann ich Gott verstehen und von Gott kann ich meinen Nächsten erst richtig begreifen und erfassen. Gott muss uns zuerst begegnen und wir müssen ihm zuerst gehorchen. Und dann erst, wenn ich ein Gespräch mit Gott angefangen habe, dann beginnt mein Leben erst zu ticken und zu funktionieren. Gott will dich persönlich haben. Also, du kannst, wenn du dem Herrn begegnen möchtest, Gott begegnen möchtest, kannst nicht den Priester, Pfarrer oder Pastor oder Seelsorger oder wen auch immer vorschicken, da musst du selber kommen. Es gibt Dinge, wo du immer nur selbst gehen kannst. Auch der Kaiser muss selbst zur Toilette gehen. Das wird ihm nicht abgenommen. Es gibt persönliche Dinge, die werden einem nicht abgenommen. Persönliche Entscheidungen. Die persönliche Hingabe. Weißt du, du kannst sagen, ich opfere oder nimmst du aus der Kasse von anderen was und opferst dann. Nein, Gott sagt, ich will, dass du deinen Isaak opferst. Stell dir mal vor, diese Begegnungen Gottes, die sind manchmal sehr provokativ, sehr schrecklich. Also, mir ist lieber, Gott begegnet mir nicht. In aller Liebe, hört, was der Pastor sagt. Wenn Gott mir begegnet, dann sagt er, mach das. Ich muss was tun. Ich muss springen. Ich muss mich bewegen. Ich kann nicht mehr derselbe bleiben. Als Gott dem Moses dort am brennenden Busch begegnet, plötzlich sagt er, Moses, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Denn du stehst aber am heiligen Boden. Weißt, nur ein persönlicher Gott kann meine Gebete erhören. Nur ein persönlicher Gott kann mir helfen und beistehen und so weiter. Nur ein persönlicher Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. Ja, was ist denn das, dass du Jesus siehst? Vergiss es, du wirst Jesus nicht sehen, der ist tot und er ist im Himmel, in aller Liebe. Aber weißt du, die Charakterzüge, die Wesenszüge Jesu, was er wirklich war, er hat alles auf sich genommen, er hat sich erniedrigt, er ist, ja, ein Prellbock für alle anderen geworden. Das ist Jesus. Verstehst du, er lud all die Sünden anderer Leute auf sich. So erkennst du Jesus, wenn du plötzlich ja von allen verlassen, von allen enttäuscht, von allen ja in den Stich gelassen wirst, dann weißt du, Herr Jesus, dir ging es genauso wie mir. Und dann verstehst du plötzlich Gott, denn Gott ist ein verborgener Gott, diese persönlichen Begegnungen. Weißt du, du wirst Menschen nie verstehen, bevor du nicht in der Situation der Menschen bist, in der sie jetzt sind. Leiden, krank, arm, schwach, am Ende mit ihrem Latein. So. Durch Jesus hat Gott unseren Weg gekreuzt. Irgendwo hat er uns gezeigt, guck mal, ich kann ganz hart sein, aber ich bin ganz lieb. Ich liebe euch. Und ich werde euch wieder auferwecken und wieder ans Ziel bringen. Weißt du, was bei Gott zählt? Ist das Herz. Bei Gott zählt das Herz. Wie schlägt dein Herz, wenn er dir begegnet? Bist du aufgeregt? Ich bin immer bei Gott aufgeregt. Kannst nicht fassen. Herr, das wirklich. Weißt du, wenn der Herr zu mir redet, wenn er mir was gibt und was nimmt, egal, da bin ich aufgeregt, bin ich nervös, das Herz arbeitet mit. Weißt du, so cool, naja, kann das machen wir hier, die Sinnflut, das geht weiter. Nein, der persönliche Gott will mir ganz persönlich begegnen und begegnen mir. Bei Gott zählt nur das, was er in meinem Leben gewirkt hat und wirkt und noch wirken wird. Ist noch nicht fertig bei mir. Und das möchte ich auch, das werden wir auch nachher, wenn wir die Bilder sehen von der Heidi. Das Leben ist nicht nur das Siechen, das Alter, die Krankheit, die Schwäche und keine Luft mehr kriegen und sterben. Das Leben ist von Geburt und all diese Phasen, zack, 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 zack. Und die gehen so schnell vorbei, diese Lebensphasen. Wie viele Begegnungen, wie viele Augenblicke hat es da gegeben? Und schau doch dein Leben an. Wenn du 50 bis 60 bis 70, da schaust du zurück. War das alles? Wie schnell ist das alles vorbeigegangen? Bei Gott zählt das Persönliche, die persönliche Begegnung, die persönliche Beziehung. Wie viele Brücken hast du gebaut? Nicht wie viele Mauern, wie viele Brücken hast du in deinem Leben gebaut? Das zählt, was in der Ewigkeit bleibt. So, wahrer Glaube ist ganz persönlich. Gott möchte ganz persönlich dir begegnen, ganz persönlich mit dir reden, ganz persönlich sich dir offenbaren. Immer persönlich. Er kreuzt uns. Und was machst du aus der Situation? Aus dem Zufall, aus dem Schicksal. Was machst du aus der Situation, wo du drin steckst? Wir haben in der Geschichte oder in der Bibel eine Geschichte, da sitzt ein Mann auf dem Baum und will Jesus sehen, was da unten alles auch passiert. Er ist neugierig. Verstehst du? Er kriegt nicht genug. Was er unten sieht, er will von oben mal sehen und betrachten. Dieser Zachäus. Und plötzlich bleibt Jesus bei dem stehen, kreuzt seinen Weg. Zachäus, kommen Sie bitte runter. Wahrscheinlich, er hat nicht per Sie, sondern per Du gesprochen. Komm runter, ich muss heute noch in deinem Haus einkehren. Der kennt den Mann mit Namen, diesen Oberzöllner. Zachäus, komm runter. Ich will privat bei dir sein. Und genau das ist, was der liebe Gott durch diese ganzen Begegnungen in unserem Leben erreichen möchte. Privat werden. Privat mit uns reden. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So steht es in meiner Bibel. Menschen brauchen Hilfe. Menschen suchen Befreiung, suchen Ermutigung, suchen Stärkung. Nicht nur fromme religiöse Worte. Nein, sie suchen etwas, was ihnen Kraft gibt. Und Jesus machte nicht nur fromme Worte. Er verhalf ihnen zu einem neuen Leben, zum fröhlichen Leben. Jesus war kein Pessimist, er war ein Optimist. Kopf hoch, es geht weiter. Und er hat nicht Almosen verschenkt. Der Herr Jesus hat einfach sein Leben hingegeben, alles getan, damit die Menschen eine neue Basis, eine neue Existenz bekommen. Ich möchte noch ganz kurz diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter noch zitieren. Dieser barmherzige Samariter, der kreuzt den Weg von diesem Mann, der unter die Räuber fiel. So ist Jesus, der kreuzt unseren Weg in unserer Situation, in unserer Schwierigkeit, in unseren Ängsten, in unseren Bedrängnissen. Da kreuzt er. Was machst du hier? Du wälzt dich hier auf dem Boden. Was willst du? Fehlt dir was? Bist du krank? Jesus bleibt, dieser barmherzige Samariter steht da. Und dieser barmherzige Samariter, jetzt pass auf, und so ist Jesus. Er verdammt nicht den Mann. Hättest besser aufgepasst, hättest eine Pistole mitgenommen oder ein Schwert oder sonst was, ein Dolch. Oder noch jemand anders, der dich begleitet. Der Herr Jesus und dieser barmherzige Samariter kritisiert nicht den Mann, der hier jetzt leidet. Der hat genug mit seinen Leiden zu tun. Er macht ihm auch keine Vorwürfe und schaut nicht herab, naja, du armer Kerl, was kann ich für dich tun? Und dann sehen wir den Leviten und den Priester, die gehen zum Gottesdienst, die beten. Die sehen den Mann auch, aber die gehen an dem vorbei, nur nebenbei. Er hilft. Und das ist Jesus. Das ist das barmherzige Samariter. Er hilft. Er bringt das Opfer. Der Samariter stellt sogar seinen Esel zur Verfügung, nimmt sein Öl und sein Wein, packt seinen Verbandskasten aus und wickelt ihn ein und bringt ihn in die Herberge und opfert sich hin für diesen Mann. Geschwister, und genau das ist Jesus. Der kreuzt unseren Weg aus Liebe. Nicht, dass er unseren Weg kreuzen muss. Er ist nicht verpflichtet. Der hätte auch beten können in den Tempel. Und er könnte auch irgendwas anderes machen. Aber nein, er beugt sich nieder und schaut den Mann in die Augen und sagt, was kann ich für dich tun? Lebst du noch? Bist du noch da? Klopft auf die Backe. Verstehst du? Der war halb tot, steht in der Bibel. Er lag da. Und das ist wahres Christentum. Im wahren Christentum geht es nicht um Besitz. Im Gegenteil. Verkaufe alles, was du hast und so weiter. Die ersten Christen haben alles gemeinsam gehabt. Die hingen nicht am Besitz. Sie hatten alles gemeinsam. Dort, den ersten Christen, ging damals um die Beziehung. Bruder, wie geht's dir? Schwester, wie geht's dir? Was machst du? Hast was zu essen heute? Oder was werdet ihr machen? Sie waren nicht Technokraten und Perfektionisten. Nein, ihnen ist Jesus begegnet. Und weil er ihr Leben verwandelt hat, leben sie ein verwandeltes Leben. Ganz andere Art. Wie ist der Herr Jesus den Fischern am See Genezareth begegnet? Petrus, könntest du nicht mein Jünger sein? Willst du nicht mein Jünger sein? Komm, folge mir nach. Und sofort verließen sie die Netze und folgten Jesus. Die ganzen Apostel sind so zusammengesammelt worden. Durch eine persönliche Begegnung mit dem Herrn. Jeder Einzelne. Der Matthias am Zoll. Matthias, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Bist du bereit? Und sofort verließ er den Zoll und alles und lief dem Herrn Jesus nach. Ihr Beruf wurde zu ihrer Berufung. Sie wurden von Fischern zu Menschenfischern. Und so ist es, wenn Gott uns begegnet. Warum viele Menschen nicht das sind, was sie sein sollen, warum sie ihre Vision nicht erfüllen ist, weil sie noch nicht Jesus begegnet sind. Würden sie Jesus begegnen, würden sie alles hinschmeißen und würden das tun, was sie tun sollten. Du bist erschrecken, wenn plötzlich der Herr dir begegnet und ich rufe dich bei deinem Namen. Da lässt du alles liegen. Sogar die Schwiegermutter kriegt Fieber beim Petrus. Wie wird meine Tochter, die verhungert, wenn der dann dem Herrn Jesus nachläuft? Aber du siehst diese ganze Geschichten hier. Plötzlich ging es ihnen nicht mehr um Profit und Ausbeute, Ertrag und Einnahmen und irdischen Gewinn. Plötzlich sagen sie, ach, das ist alles egal. Wir haben eine Berufung jetzt. Aber die wussten gar nicht, was da passiert, denn ihre Berufung endete bei fast allen als Märtyrer, wenn du genau hinschaust. Aber ihnen war es wichtig, dass sie jetzt dem Meister folgen. Weißt du, Christentum und Christentum sind zwei Paar Stiefeln. Weißt du, Christentum ist ein Verbrechen. Du hast richtig gehört, ich bin Pastor. Christentum ist ein Verbrechen. David Livingstone, als er Afrika erforschte und nach Hause kam, abgekämpft, schlapp vom der Arbeit, der Forscherarbeit in Afrika und seiner Missionsarbeit, als er zurückkam, er versuchte Jesus den Afrikanern zu bringen. Als er fertig war, da kamen die Geschäftsgeier und die haben ausgeraubt, die Afrikaner versklavt und sie nach Amerika transportiert als Sklaven. Da kamen die Engländer, insbesondere die Engländer, und sie beuteten Afrika aus, versklavten die armen Afrikaner. Und du siehst, was Christentum nur als Etikett, und es gibt so viel Etikettenschwindel im Christentum, in der Religion, und deshalb, wir sollen aufwachen, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles glänzt, was Gold. Und David Livingstone am Ende seines Lebens, das eine seiner letzten Worte waren, wenn ich das gewusst hätte, was aus Afrika geworden wäre, ich wäre nie nach Afrika gegangen. Und denen Geiern da die Tür geöffnet. Verstehst du? Zuerst Evangelium bringen und dann die schön ausnehmen und kassieren und abkassieren. Als Jesus seine Jünger begegnete, dann sagte er, ihr sollt meine Jünger sein, ihr sollt mir nachfolgen, ich will euch zu Menschenfischern machen, ich will, dass ihr den Menschen dient, so wie ich den Menschen gedient habe, das Verlorene zu suchen. Wo das nicht passiert, wo Menschen Jesus nicht begegnen, sie werden Geier, Bestien, Materialisten, Scheusale, und die verkaufen, sammeln die Afrikaner, treiben sie zusammen und verfrachten sie wie Vieh nach Amerika für die Plantagen, Baumwollplantagen. Hat Jesus unseren Weg gekreuzt? Da entscheidet sich so viel in unserem Leben. Weißt du, die Menschen, denen Jesus begegnete, die sind keine Weichlinge gewesen, die waren stark. Die haben gesagt, ja Herr, und sie ließen alles stehen, sind sogar bereit gewesen, als Märtyrer zu sterben. Diese Geschichte hier von dem barmherzigen Samariter. Weißt du, wenn dir der Herr begegnet und du siehst die Situation, du kannst ein Held werden oder ein Feigling. und ein Weichling. Du hast zwei Möglichkeiten. Wenn Gott uns begegnet, wenn so ein Zufall ist, du kannst alles hinschmeißen und weglaufen. Oder du kannst sagen, komm, wir fressen die Riesen wie Brot. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Levit geht und der Priester geht weiter. Und die leiern da ihre Gebete, anstatt zu helfen und beizustehen, der Mann, anstatt zu heilen, anstatt was zu tun. Weißt du, die hätten nichts Großes tun müssen, nur das tun können, das, was sie sollen. Und wenn ich jetzt den Samariter jetzt hernehme, der Samariter war kein großer Held. Verstehst du? Der musste den Weg sowieso gehen nach Jerusalem. Verstehst du? Der ist nicht extra wegen diesem Mann unter den Räuber viel vorbeigefallen. Und das bisschen Öl und das bisschen Wein, naja, was ist das? Verstehst du? Der hat nichts Großes getan. Weißt du, wer das Große getan hat und sehr viel geleistet hat? Der Wirt. Der Wirt. Und dem sagt er, hör, wenn ich zurückkomme, dann bezahle ich dir noch was. Der Wirt war, wo den Halbtoten gesund pflegte. Der Wirt war, der ihn auf die Beine half. Der Wirt war es. Und weißt du, was der Wirt ist? Die Gemeinde Jesu Christi. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde. Nicht der Herr. Der Herr schubst die Leute an. Dieser barmherzige Samariter, der ruft, komm heim, komm her zu mir. Und dann, so wie der Herr dem Saul von Tarsus begegnete. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, wer bist du? Ich bin der Herr. Und dann fragt dieser Saul von Tarsus, ja, was soll ich tun? Der Herr Jesus hätte ihm klipp und klar sagen können, was er tun soll. Lass dich, bekehre dich, lass dich taufen, fang an mir zu dienen und so weiter, werde ein Missionar nach Asien. Er hätte immer alles sagen können. Aber was ist passiert? Geh in die Stadt und man wird es dir dort sagen. Und die meisten Leute denken, Jesus macht alles. Nein, Jesus gibt den Schubser, den Anstoß, den Impuls. Er bringt dich zu Gott, die Verbindung, er stellt die Verbindung mit dem Vater her, er stellt die Verbindung mit dem Wirt her, mit der Gemeinde, mit den Kindern Gottes, mit den Erlösten, mit den Ananias. Und er ist der, der nachher die Brücken baut und weiterwirkt. Die Sache geht weiter. Der Wirt ist es, ihr Lieben, der gepriesen werden soll, nicht der Samariter. In aller Liebe, denk drüber nach, mach dir Gedanken. Weißt du, Jesus will uns etwas durch diese Geschichte sagen. Übrigens, diese Geschichte ist auch eine erfundene Geschichte. Die hat sich nicht tatsächlich so zugefunden. Jesus sagt, das ist gleich, wer ist mein Nächster? Und erzählt das Gleichnis. Aber in diesem Gleichnis steckt eine Botschaft drin. Sprengstoff. Und dann sollen wir weitermachen. Weißt du, der macht das bisschen Öl und das bisschen Wein und so weiter und verbindet die Seele und ja, er bringt in die Herberge. Und unser Auftrag eigentlich ist, du kannst nicht alles machen. Wenn du jemanden findest, der Jesus annimmt, der Jesus braucht, bring ihn in die Gemeinde. Bring ihn unter das Wort Gottes. Denn nur das Wort Gottes macht die Menschen frei und gesund und heilig. Nur das Wort Gottes. Er sandte sein Wort und machte sie gesund, steht in meiner Bibel. So. Und dann gibt der Mann, und das ist interessant, dieser Samariter, gibt noch zwei Geldstücke. Ich weiß nicht, ob du nachgedacht hast, was diese Geldstücke bedeuten. Er gibt ihnen zwei Denare, gibt er zwei gleichwertige Geldstücke. Das nimmst du, wenn ich zurückkomme, kriegst du noch mehr, bezahle ich dir den Rest. Also, die zwei Denare. Weißt du, was die zwei Denare sind? Das Alte und Neue Testament. Verstehst du? Sie haben das Wort, sie haben die Schrift. Lass sie dieselben lesen, da steht alles drin. Dort findest du alles, was du brauchst. Und dann, wenn es noch mehr kommt, was mehr fehlt, mehr brauchst und noch mehr nötig hast, dann kriegst du noch, wenn ich zurückkomme, wenn ich da bin, wieder da bin. Das kann lang sein, kann kurz sein, je nachdem. Gott kreuzt unseren Weg. Nicht nur in schlechten Tagen, sondern auch, wenn du denkst, jetzt ist so glänzend, jetzt ist so prima, jetzt bin ich so gesegnet, Halleluja. Jetzt könnte ich sogar in den Himmel gehen bald. Ich fliege weg, oh Gloria, Halleluja. Verstehst du? Von wegen. Und plötzlich fällt dir was auf die Zehen. Und plötzlich tritt dir jemand auf deine Hühneraugen. Und plötzlich ist etwas, was passiert. Plötzlich kreuzt Gott uns den Weg. Irgendetwas passiert, immer etwas Dummes, was dich aus deiner Fassung bringt, aus deiner Seligkeit bringt, aus deiner himmlischen Ruhe herausholt. Suche Gott in der angenehmen Zeit, solange es gut geht. Ist es schön, wenn du den Herrn gefunden hast. Aber irgendwann ist auch mal, geht die Sonne unter und wundere dich nicht, dass das passiert, das ist normal. Jeden Tag. Alle 24 Stunden passiert das Gleiche. So, wie erlebe ich Gott? Wie erfahre ich Gott? Wie begegne ich Gott überhaupt? Gut, dass du fragst. Ich will dir ganz schnell sagen, Gott möge mir helfen. In der Bibel, und das habe ich gestern auch schon gesagt, in der Bibel steht die zweite Meile. Wohl dem, der bereit ist, der in der Lage ist, die zweite Meile zu gehen. Die erste Meile musst du so oder so gehen. Nach Hause musst du so oder so gehen. Aber wohl dir, wenn du jemanden findest oder jemand dich bittet, auch noch ein bisschen weiter, noch einen Kilometer weiter gehst. Das ist, worauf der Segen Gottes ruht. Das, was du zusätzlich machst. Und das, was du gar nicht nötig hättest, muss ich ja nicht. Du musst diese zweite Meile nicht gehen. Aber auf der zweiten Meile liegt der Segen. Auf der ersten Meile liegt kein Segen. Auf das Leben, das du jetzt lebst, liegt kein Segen. Kein Segen. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Aber das, was du nicht musst und tust, das ist es. Deshalb, wach auf. Verplempere nicht dein Leben, deine Zeit. Weißt du, die Zeit geht so schnell vorbei. Wir krepieren und merken das nicht. Das ist alles vorbei. Ich hätte so viel tun können. Warum tust du es nicht? Du wirst belohnt, wenn du anfängst, für andere zu sorgen. Du wirst belohnt, wenn du anfängst, für Fremde zu sorgen. Nicht nur für deine Leute und für dein Volk, sondern für Fremde, die du gar nicht kennst, die gar nicht mit dir verwandt sind, die mit dir keine Beziehung haben. Aber Gott stellt es in den Weg, denen bist du begegnet. Jetzt friss oder krepier. So hart ist das. Da bleibt nichts anderes übrig. Das ist die Wirklichkeit, die Realität des Lebens. Das haben wir kennengelernt. Davon spreche ich schon 50 Jahre. Das ist die Realität des Lebens. Weißt du, du bekommst von dem Mann unter dem Räuber, der da fiel, bekommst keinen Cent zurück. Du zahlst noch drauf. Das ist nämlich der Dienst am Nächsten. Du zahlst noch drauf. Das Opfer seine Gesundheit, deine Zeit, deine Kraft, deine Fähigkeiten. Der Samariter, weißt du, wird schon viele aufgerichtet haben und vielen gedient haben und so weiter, vielen geholfen haben, aber keiner kam zurück und hat gedankt. Und Undank ist der Welt Lohn. Weißt du, der ist schon weg. Der ist schon wieder gesund gepflegt. Der muss dem Wirt jetzt bezahlen für das, was er ausgegeben hat, was er aufgegessen hat. Gott kreuzt unseren Lebensweg. Gott gibt uns so viele Möglichkeiten, ihr Lieben. So viele Möglichkeiten, den ganzen Tag, 24 Stunden lang. Und wir, was machen wir? Wir beten. Wir dienen, wir putzen und machen das und das im Tempel. Herr, ich lese deine Bibel, dein Wort. Ist es alles schön und gut? Aber dieser Levit und dieser Priester war blind für die Wirklichkeit. Der ging an der Wirklichkeit vorbei. Das soll das Rote Kreuz machen. Oder die Malteser oder Johanniter oder was für Gesindel es damals gab. Oder Armee oder Gruppe. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen. Und Jesus wird uns zur Verantwortung ziehen. Und wir werden ganz dumm aus der Wäsche gucken. Entschuldigung, wir werden ganz dumm aus der Wäsche gucken. Jesus wird sagen, ich war nackt. Ich war krank. Ich war gefangen. Ich habe das und das gehabt. Ich war hungrig. Wo warst du, Herr? Verstehst du? Da wird diese Frage. Und das ist Matthäus 25. Lies mal durch. Da geht es um Öl in der Lampe. Da geht es darum, dass Jesus vor der Tür steht. Und dann diese große Frage. Du wolltest immer dem Kaiser dienen. Der großen, berühmten Persönlichkeiten oder den erfolgreichen und den reichen Leuten wolltest du dienen, aber niemals Gott in dieser Form, den armen Bettlern. Weißt du, der Kaiser hat dich nicht gebraucht, die Erfolgreichen haben dich nicht gebraucht, die Gesegneten haben dich nicht gebraucht, nur die Bettelarmen, die haben dich gebraucht. Die waren in deiner Situation, wie dieser Mann, der unter die Räuber fiel. Denen hättest du helfen sollen, aber die hast du nicht gesehen. Das geht mich nichts an. Was soll's denn? Es hat mich tief bewegt, als ich kurz vor der Beerdigung der Heidi hier einen Brief auf Kondolenz bekommen habe von einem Mann, ich weiß nicht, wie alt der jetzt inzwischen ist, aber auf jeden Fall, er schrieb, vor 45 Jahren hast du meine Mutter beerdigt. Also ich habe seine Mutter, das war eine der ersten Beerdigungen überhaupt. Und weißt du, das war eine ganz schlimme Beerdigung. Die Frau war betrunken, besoffen auf Deutsch gesagt, und ist die Treppe runtergefallen und hat sich umgebracht. Genick gebrochen, war tot. Und drei Kinder, der Mann unfähig, was zu tun, sonst was irgendwie nicht möglich. Und ich habe die Mutter beerdigt. Und dann haben wir diese Kinder und ganz, ganz besonders diesen kleinen Jungen da gehabt, behindert noch dazu. Meine Frau wollte gleich adoptieren, habe gesagt, nee, also wir brauchen erstmal unsere eigenen Kinder. Wir wollen nicht gleich adoptieren. Dann haben wir einen Pflegeplatz gesucht und so weiter. Und
Dieser Junge hat bei meinen Eltern Pflegeplatz bekommen. Weißt du, das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Meine Mutter hat sich da gesagt, wir haben schon 8 Kinder, also da kommt es auf ein Kind nicht mehr drauf an. Und dann wurde dieser Junge gepflegt. Und als meine Mutter Witwe war, hat sogar den Vater von diesem Jungen geheiratet. Weißt du, das greift in meine Familie, in meine Geschichte hinein, die ganze Geschichte. Und dann schreibt dieser Junge, deine Frau, deine Heidi, hat mir einen Pflegeplatz besorgt und das hat meinen Lebenslauf entscheidend verändert. Entscheidend verändert. Er schreibt, also wenn ich vor 45 Jahren war, dann muss er schon 50 Jahre sein oder so alt. Also er war ein kleiner Junge damals. Und dergleichen, also diese Begebenheit, dieses Ereignis hat mein Leben verändert und ich bin dankbar. Ich weiß nicht, was aus allem geworden ist, aber auf jeden Fall, seine Schwester schreibt mir noch dazu ein paar Zeilen, auch mir hat das sehr viel gebracht. Und der Bernd in der Familie hier, was bei uns war. Nur nebenbei, man vergisst so vieles. So schnell eine Begebenheit, ein Ereignis, eine Begegnung. Also ich weiß nicht mehr die ganzen Begegnungen, Begebenheiten in meinem Leben. Da ist so viel passiert. Wie viele Leute sind durch mein Leben gegangen. Aber diese Begegnung haben viele anderen erreicht. Oder bei denen ist hängen geblieben. Ich habe so viel Post dieser Tage bekommen. So viel Post. Weißt du, in der Teestube in Stuttgart. Wir haben eine tolle Zeit gehabt. Dort habe ich mein Leben mit Jesus übergeben und dergleichen. Ist dies und jenes passiert. Man vergisst so schnell. Es sind alles Vorfälle. Man fühlt sich plötzlich verantwortlich für jemanden. Hilft man ein bisschen, ein paar Minuten, ein paar Augenblicke. Begegnungen sind immer nur Momentsachen. Keine lang gezogene Dinge. Oft weiß man nicht wie. Da steht man da, wir haben auch nicht gewusst. Wie hilft man dem Buben? Geholfen muss es werden, aber man kann nicht nur Halleluja und Lob und Dank sagen. Man muss etwas tun. Und nicht nur die Hände hochheben, sondern auch Hand anlegen. Man tut das nächstbeste, was gerade so sich bietet. Und so weiter. Und das verändert Menschen und Familien. Das verändert Menschen und Familien. Wenn unser Weg gekreuzt wird von Gott durch Zufall, durch irgendwelche besonderen Ereignisse, weißt, manchmal sind es ganz schlichte, einfache Dinge, Kleinigkeiten. Manchmal sind es schwierige Menschen. Puh, wie viele schwierige Menschen habe ich schon in meinem Leben gehabt? Kann ich gar nicht aufzählen. Komplizierte Situationen, Unmögliches. Und all das hinterlässt Spuren. Entweder positive Spuren oder negative Spuren oder Traumaerlebnisse. Bei der Trauerfeier kam eine Frau auf mich zu. Ich war erstaunt. Sagt sie, kennst du mich? Ich habe gesagt, nein, ich habe dich schon irgendwo gedacht, dass ich dich kenne, aber ich kenne dich doch nicht. Verstehst du, wer bist du? Und dann stellt sie sich mir vor, sagt, kennst du mich nicht? Ich sagte, nein, wer bist du? Dann sagt sie, ich und meine Frau, also Heidi, wir haben eine Kinderfreizeit geleitet, in Krewinkel oder irgendwo dort draußen. Und dort habe ich war nur ein Kind, Jugendlicher, dort Teenie, also noch 12-jährig, nicht älter. Das war eine Teenie-Freizeit, kann mich noch entsinnen. Ich habe dort Jesus erlebt, habe den Heiligen Geist empfangen. Und du hast mich im Ebnissee getauft. Das ist ein See in der Nähe in Welzheim. Und das vor 40 Jahren. Und sie ist extra gekommen zur Beerdigung. Zur Beerdigung. Weißt du, da merke ich eines, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Und sie hat sogar ihren Mann mitgebracht. Was erzählt Jesus hier, seine Geschichte, oder die Geschichte von seinen Knechten, Matthäus 25, Vers 21? Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist in Kleinem ein treuer Verwalter gewesen und ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude meines Herrn. Ich warne, wer sich auf Christus einlässt, wer ihm nur den kleinen Finger gibt, nicht nur dem Teufel, dem Herrn Jesus, den kleinen Finger gibt, der lebt gefährlich. Weißt du, plötzlich wirst du zum Seelsorger deiner Mitmenschen berufen, zum Diener, zum Knecht, zum Schuhputzer, was weiß ich, zu was du berufen wirst. So wie Saul von Tarsus. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Aber der war ein Verbrecher. Siehst du den Menschen im Verbrecher? Jesus hat es gesehen. Christenverfolger, Christenhasser. Einen, ja, brutalen Menschen. Der Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Da muss noch viel Wasser vom Berg fließen. Wenn Jesus uns begegnet, das hat Wirkung und Auswirkung in unserem Leben, auf unserem Alltag, auf unsere Beziehungen, Plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Kann es auch gar nicht mehr sein. Wenn es so bleibt, wie es ist, dann stimmt was mit deiner Gottesbeziehung und Gottesbegegnung nicht. Kannst einpacken und nach Hause gehen. Unser Umgang mit Menschen wird geprägt von der Begegnung mit Gott. Wenn du Gott begegnet bist, dann merkst du, er ist gnädig, barmherzig und gütig. Ich muss auch gütig sein. Ich muss auch barmherzig sein. Ich muss auch nett sein und ich muss auch lieb sein. Gottesdienst führt immer zum Dienst am Nächsten, zum nächsten Dienst. Gottesdienst, Nächstendienst. Das führt automatisch und unwillkürlich dorthin. Ein vernünftiger Gottesdienst ist, schreibt Paulus, seine Glieder zur Verfügung zu stellen für Mitmenschen, für die Menschen. Lies mal Römer 12. Weißt du, die ganze Anbetung, die muss dahin führen, dass wir in Taten das umsetzen, diese Anbetung. Ich nehme von oben und gebe hier weiter. Nimm von oben und gib einfach weiter. In der Gemeinschaft mit Gott, in dieser Begegnung mit Gott, wenn du morgens, mittags oder abends die hast, weißt du, die Gottesbegegnung, die kannst du jederzeit haben. Nicht nur, bis der Busch brennt. Oder bis deine Stimme vom Himmel erscheint oder erklingt. Wenn du den Herrn wirklich lieb hast, wirst du einen Blick bekommen für den Menschen, der unter den Räubern liegt. Wirst du einen Blick bekommen. Weißt du, da spürst du, hier ist was los. Da ist was. Du nimmst die Not der Menschen ganz anders wahr, wie Gott sie wahrnimmt. Wenn du Gott geschaut hast. Und dann siehst du plötzlich auch die Möglichkeiten, welche Hilfe nötig und möglich ist. Was kann ich hier tun? Vielleicht nicht viel. Und du wirst merken, weißt du, wenn du Gott was zur Verfügung stellst und Gott dienen möchtest, ist nicht viel. Was ist das für so viele Menschen? Ich denke noch an diese Geschichte von der Speisung der 5.000 oder 15.000 oder 20.000 Leute dort in Palästina damals. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, wir haben nichts. Wir haben nichts. Du, das ist genug, wenn du sagst, ich habe nichts. Dann kann Gott etwas wirken. Und dann kommt ein Bub, aber meine Mama hat noch Vespa eingepackt. Ich habe noch was. Und ich möchte die dem Heiland schenken. Und er kommt zu Jesus. Wir haben nur einen Knaben gefunden mit 5 Broten, 2 Fischen. Aber was ist das für so viele? Genau das ist es. Dieser Junge hat die Geschichte verändert. Diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert. 12 Körbe bleiben noch übrig, Bruder, Schwester. 12 Körbe bleiben übrig. Weißt du, der barmherzige Samariter, der hat geholfen und diese Geschichte hat ihn zu einem Heiligen gemacht. Der barmherzige Samariter. Oh, der barmherzige Samariter. Überall der barmherzige Samariter. Du sollst ein barmherziger Samariter sein. Was hat er Großes getan? Der hat nur das Notwendigste, das Selbstverständliche getan, was normal war. Den Mann in Not sehen, hilfsbereit sein und weitergehen. Er leistete nur die erste Hilfe. Aber das war genug. Der Samariter hat nicht allzu viel getan. Der Wirt. Und trotzdem schneidet er bei Jesus so gut ab. Und trotzdem wird er von Jesus gelobt. Und trotzdem ist er berühmt geworden. Tatsächlich. Oft genügt nur ein ganz kleiner Einsatz, nur so ein kleiner Anstoß, nur ein kleines Wort, ein Wörtlein manchmal nur, kein großes Wort. Und das wirkt sich aus. Ein Körnlein Salz ist die Suppe schon, hat die Suppe ganz anderen Geschmack. Gott kreuzt unseren Weg, gibt uns Möglichkeiten, Gutes zu tun. Dass wir uns für irgendetwas engagieren. Tu etwas. Tu nichts Sinnloses. Weißt du, wir tun so viel tote Werke am laufenden Band. Wo sind die lebendigen Werke, die bleibenden Werke, die Werke für die Ewigkeit? Und diese Werke sind die zweite Meile, die dir nichts bringen. Äußerlich, alles für die Katz, alles umsonst. Weißt du, ich stehe auch manchmal so am Ende meines Lebens und ich schaue zurück und sage, Herr, was war das und was war das? Aber das macht mich wieder glücklich zu hören, von dort und von dort und von dort und von dort. Wenn ich hier jetzt predige, eigentlich diese Gemeinde und hier diese Räume und nichts anderes, das ist mein Studio. Hier predige ich, dann nehme ich die Predigt auf, setze sie ins Internet und so weiter und ich weiß nicht, wer es hört. Und gestern war jemand hier, der sagt, ich höre schon so viele Predigten, aus Pankow war der da. Und ich höre deine Predigt und ich wollte mal dich live hören. Verstehst du? Weißt du, die Leute hören und ich weiß gar nicht, wo sie überall mich hören. Überall. Auf dem Weg zur Autobahn. Jemand, der fährt von Rathenow bis nach Potsdam irgendwo zur Arbeit und das ist ein weiter Weg und sagt, das reicht gerade aus, um deine Predigten zu hören, abzuhören. Da bin ich unterhalten und fertig. Also dann habe ich die Botschaft, die mir weiterhilft. Und dann bin ich schon motiviert für den Tag. So, jede Begegnung, wie es auch immer, durch Zufall, ist eine Bereicherung für unser Leben. Deshalb sei nicht traurig, wenn du irgendjemandem begegnest, wenn du plötzlich neben jemandem sitzen musst. Und fang ein Gespräch an. Wünsche ihn. Oder du musst gar nicht groß machen. Fang an, für eine Person zu beten. Ich habe mich angewöhnt, wenn ich jemanden sehe, bucklig, schleppend schwer oder behindert. Ich bete für die Behinderten. Ich bete, lieber Gott, schenk ihm viel Kraft, schenk ihm Gnade, halt ihn noch am Leben. Ich bete für Behinderte, weil die tun mir leid. Stell dir mal vor, du wärst behindert. Gestern ist mal passiert, glaube ich, da hoppelt jemand über die Straße und die Autofahrer stehen und der blockiert den ganzen Straßenverkehr, aber der hoppelt runter. Aber ich finde, diesen Mann, weißt du, der hat nur kleine Schrittchen gemacht und humpelt über die Straße. Er sagt, lieber Gott, segne den Mann. Ob er was gespürt hat oder nicht, ist mir vollkommen egal. Aber meine Gedanken sind Mächte. Daran glaube ich, auf jeden Fall. So, und wir sollten zuerst mal positive Gedanken ausstrahlen und nicht nur das ganze dumme, blöde, negative Zeug quatschen. Segnet, sagte Herr Jesus. Segnet. Und wir werden hier auch eine Botschaft haben. Vergiss das ganze Negative. Preise Gott. Bete Gott an. Es ist kein Zufall, dass du hier bist, dass du diese Predigt hörst, dass du uns begegnet bist, dass du den Matutis irgendwo begegnet bist. Es ist kein Zufall. Jemand, der in der Nähe von der Kirche wohnt, sagt, Bruder Matutis, ich verdanke so viel, meine Familie verdankt so viel, dass ihr dort die Gottesdienste abgehalten habt. Meine Ehe war beim Auseinanderbrechen. Wir waren am Ende, wir wollten nicht mehr leben. Was weiß ich, was mit dem Mann alles los war. Depressiv gewesen. Und wir haben durch euch Gott gefunden. Das reicht mir. Wenn der durch mich Gott gefunden, dann sollen sie jetzt weitersuchen. Und die suchen auch weiter. Und ab und zu mal sind sie auch hier. Diese Leute. So. Alles unverdiente Gnade. Begegne deinem König. Der König wartet auf dich, denn du bist für den Thron bestimmt. Und du machst irgendetwas, aber du dienst dem Herrn. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Wort. Begreife das. Durch deine Gnade. Was bedeutet das? Wir müssen erkennen, was du an Jesus hast. Er ist dir begegnet. Nicht irgendjemand, der mal tut es. Nein, Jesus ist dir begegnet. Der ist dir erschienen. Und Paulus sagt, ja, der Herr ist mir erschienen. Gut, der Herr hat Menschen benutzt. Der Herr benutzt immer Menschen. Der hat noch nie einen Esel benutzt. Höchstens einmal, zweimal. Verstehst? Aber nicht immer, dass du am laufenden Band da ständig Esel und Katzen und Hunde jaulen und heulen hörst. Nein. Noch eine Begegnung, ganz schnell. Abraham und Melchisedek in der Bibel, der König von Salem, von Jerusalem, wie begegnet Abraham, wie ist diese Begegnung mit diesem Methusalem, eine ganz merkwürdige Geschichte, ohne Vater und ohne Mutter. 1. Mose 14 ist diese Story, kannst nachlesen. Sodom ist überfallen worden und ausgeraubt worden. Ähnliche Geschichte wie barmherziger Samariter. Und sie haben auch Lot mitgenommen und dann hat Abraham mit 318 Mann diesen Feinden nachgejagt bis nach Damaskus. Und sie haben die Könige besiegt und das Hab und Gut und die Leute, die geraubt worden sind, wieder einkassiert und zu Hause nach Sodom gebracht. Sodom, eine gottlose Stadt, eine verfluchte Stadt eigentlich. Und schau, was passiert ist. Als Abraham wieder zurückkommt von dieser Schlacht, da kommt der König von Sodom ihm entgegen und auch Melchisedek. Und pass auf, was da passiert. Der König von Sodom und der Friedensfürst, was so ein Bild auf Jesus ist, kommt dieser Melchisedek, kommt entgegen diesem Abraham von der Schlacht. Der König von Salem und der König von Sodom. Beide kommen entgegen. Und ich lese hier aus der Bibel. Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, aber ein Hinweis auf Abendmahl. Und er war der Priester Gottes des Höchsten und er segnete und sprach, gesegnet seist du, Abraham, von dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab den Zehnten, der Melchisedek. Der gab dem Melchisedek den Zehnten. Und da sprach auch der König von Sodom, der wollte auch nicht im Hintertreffen stehen. Und er sprach, gib mir die Güter, behalte alles andere für dich. Gib mir die Güter, der König von Sodom. Siehst du, der war materialistisch. Gib mir die Güter. Und behalte alles andere für dich. Aber Abraham sprach, du König von Sodom, ich
hebe meine Hand auf zum Herrn, zum Schwur gegen den Himmel und der Erde, und ich sage dir und ich spreche dir, von allem, was dein ist, will ich nicht mal Schnürsenkel haben. Nichts. Verstehst du, von Melchisedek? Der Melchisedek, der, und er gibt den Zehnten und nimmt Brot und Wein. Von dem will ich nichts haben, nicht einmal den Schuhriemen. Damit du nicht sagen könntest, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben und doch, was die Männer und so weiter benötigen, das sollen sie bekommen, also praktisch den Sold. Ist eine interessante Begegnung. Und es zeigt, wie man in der Gnade nach Hause kommt. Wir haben den Sieg. Und da kommen zwei Gestalten, welche Selig und der König von Sodom. Gott und der Teufel. Gott und der Teufel. Eine interessante Geschichte. Wir haben nicht nur Gottesbegegnungen. Du hast mehr Teufelsbegegnungen, als du denkst. Und Satan versuchte Jesus. Verstehst du, beide kommen. Melchisedek und der König von Sodom kommt zurück. Ich mach dich reich. Nein, ich will von dir gar nichts, Freund. Und das ist Gnade. Weißt du, wenn du schon so weit gekommen bist und diese Erkenntnis hast, ich will von dir, König von Sodom, nichts. Nicht mal Schnürsenkel. Und diese Geschichte war die Wende im Leben Abrahams. Diese Geschichte. Hier wurde Abraham gesegnet, bevor der König von Sodom irgendeine Sprüche loslassen konnte. Du darfst dem König begegnen, dem Herrn Jesus Christus. Und wenn du ihm begegnet bist, dann pfeifst du auf die Begegnung von König von Sodom. Der kann sein Zeugs behalten für sich. Jesus erwartet die, die aus der Schlacht nach Hause kommen. Und der wird auch ihnen begegnen. Und meine Bibel sagt, wir werden denen nicht zuvor kommen, die schon verstorben sind, denn wir werden miteinander zusammen entrückt und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Weißt du, der Herr wird uns begegnen. Und die größte Begegnung aller Zeiten steht uns noch bevor. Beim Ton der Posaune. Wenn die Toten auferstehen und der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Weg. Ist die Versammlung geschlossen? Dann können sie bimmeln, so viel sie wollen. Dann können sie machen, was sie wollen. Weißt du, er kam. Der Herr Jesus kam zu suchen und zu retten und selig zu machen, was verloren ist. Er kam. Er begegnete dieser Abraham, diesem Melchisedek, diesem König, begegne ihm, bevor der König von Sodom sich dir in die Quere stellt. Bevor er dir den Weg versperrt. Bevor der König von Sodom dir irgendwas verspricht und sagt, die Güte, gib mir das und das andere, kannst du behalten, was nichts ist. Verstehst? Der König möchte, dieser König von Sodom möchte dich nur mit Ramsch abspeisen. Mit Billigware, mit Plastik. Mit Abfall. Weißt du, du brauchst etwas, an das, was du dich festhalten kannst. Der Herr ist mir erschienen. Der Herr ist mir begegnet. Der Herr hat zu mir gesprochen. Das ist, was du brauchst, um in dieser Welt, in dieser Gesellschaft heutzutage zu überleben. Du brauchst etwas, was von drüben kommt. Du musst vorher dem Melchisedek begegnen, dem Friedensfürsten, so heißt er in der Bibel eigentlich. Wenn Gott redet, dann gilt es. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann kann die ganze Welt schwätzen und reden und plaudern und quatschen, so viel sie wollen. Es funktioniert nicht. Du willst nicht. Du bist immun gegen diese ganzen dunklen Elemente. Und ein Wort wird in deinem Sprachschatz nicht mehr sein. Unmöglich. Das Wort unmöglich wird in deiner Sprache nicht mehr sein, wenn du dem Herrn begegnest. Und das ist, was der Abraham sagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Das hat er erlebt. Er hat Könige bis zu Damaskus, das waren die Hethiter, das waren mächtige Fürsten, kriegserfahrene Leute, und dieser Abraham, was war? Ein Beduine, ein Scheich, mehr nicht. Aber der hat es gewagt mit seinen Männchens. Bei Gott ist alles möglich. Und das hat das Leben von Abraham geprägt. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Wenn du Gott begegnet bist in dieser Art und Weise, dann wirst du dich aus dem Teufel nichts mehr draus machen. Halleluja. Wenn Gott zu dir geredet hat, wenn du ihm begegnet bist, dann musst du dir auch nichts mehr einbilden und einsuggerieren und einüben. Ich proklamiere, vergiss es. Du weißt, bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Und dann, wenn der Teufel kommt mit seinem Unglauben, der König von Sodom mit seinem Zweifel und so weiter, dann kannst du sagen, es steht hier geschrieben. Es steht hier geschrieben. In Stein gemeißelt. Es steht geschrieben. Deshalb ist es so wichtig, dass du einfach ein Zeugnis hast, eine Gewissheit hast, der Herr ist mir begegnet.
Also, viele Leute sagen, ich kenne Frau Merkel. Wenn ich fragen würde, wer kennt nicht Frau Merkel, würde alle sagen, ich kenne Frau Merkel. Aber wie viele sind Frau Merkel schon mal begegnet? Die Hand gedrückt. Oder verstehst du, wie viele? Ich kenne, was weiß ich, den Trump. Oder vom Fernsehen, ich kenne ihn. Aber bist du ihm schon mal begegnet, diesem Präsidenten? Ich kenne den Papst. Verstehst du, bist du aber dem Papst schon begegnet? Weißt du, du kannst auch sagen, ich kenne Jesus, aber bist du schon Jesus begegnet? Das ist die Frage, die mich bewegt. Heute kreuzt Gott deinen Lebensweg. Irgendwo, du sitzt am Tisch beim Mittagessen, irgendjemand sagt ein dummes Wort, du bist provoziert, auf die Palme gebracht, 180, Blutdruck, verstehst du, was sonst noch, verstehst du, manche sind schon bei 300 angekommen, verstehst du, und komm runter. Gott will etwas tun. Gott will dir etwas sagen. Gott will dir etwas zeigen. Gott nimmt sich Zeit für dich. Er erlaubt, dass Dinge in deinem Leben passieren, dass über deine Leber eine Laus läuft. Wenn sowas gibt. Aber man sagt es im Volksmund. Verstehst du? Dass über deine Leber eine Laus läuft, irgendetwas Dummes geschieht. Und dann schimpfst du und dann fluchst du. Könnt ihr nicht aufpassen? Bleibe ruhig. Lerne die Ruhe in Gott. Der Herr ist mir begegnet. Der Herr hat alles in seiner Hand. Wie steht es beim Hiob? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Was soll ich? Je mehr ich mich aufrege, desto schlimmer wird meine Situation. Reg dich auf, wenn du willst. Du darfst es. Es liegt dann in deiner Ermessen. Du kannst auf die Seite drehen, nach links, oder du kannst nach rechts drehen. Wenn wir an eine Kreuzung kommen, wenn wir jemandem begegnen, wir können auch links und rechts uns entscheiden. Ich gehe entweder hier vorbei oder hier vorbei. Was machst du aus deinem Leben? Denk drüber nach. Du hast es in deiner Hand. Gott begegnet dir in deiner Situation. Er spricht in deiner Sprache, wenn er dir begegnet. Er spricht nicht Deutsch. Der ist nicht an Deutsch interessiert. In deiner Muttersprache spricht er. Muttersprache hat meistens mit der Liebe zu tun. Mit dem Frieden. Mit der Geborgenheit. Irgendwas bringt dich dann aus der Fassung. Du wirst nervös. Ruhe in Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dein Wort ist Licht auf unserem Fußweg. Herr, dein Wort ist unsere Kraft, unsere Speise, unsere Stärkung, unsere Zuflucht. Dein Wort ist es, was uns stark macht, Herr Jesus. Und deshalb, wir stellen unser Leben dir zur Verfügung. Nimm mein Leben, nimm es ganz, Herr, und mach aus mir, wie du willst. Dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Herr, wir möchten offen sein für dich, auf dich hören und dich nicht überhören. Auf deine Signale achten und deine Signale nicht überfahren. Herr, wie viel Heil geht verloren, wenn wir Dinge verpassen, nicht aufpassen, nicht aufmerken. Oh, wie viele Menschen, Herr, die du in unseren Weg schickst, werden uns einmal anklagen. Und du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Und du hast mir nichts Gutes gesagt. Du hast mich nicht ermutigt. Du hast mich nicht gestärkt. Du hast mir nicht geholfen. Du hättest mir helfen sollen und können, aber du hast es nicht getan. Oh Gott, wir möchten nicht an dieser Welt schuldig werden. Wir möchten nicht Schuldner sein, sondern wir möchten dein Gebot der Liebe, der Nächstenliebe, der Gottesliebe erfüllen. Hilf uns, Heiliger Geist, und steh uns bei. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Amen.